Dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag Clickjacking und UI Redressing. Mein Name ist Markus Niemitz und bevor es losgeht, ein paar Details zu meiner Person, damit Sie wissen, wer ich bin. Also ich komme vom Horst-Götz-Institut für IT-Sicherheit, das ist in Bochum. Dort arbeite ich, genauer gesagt am Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit, forsche da im Bereich Cross-Site-Scripting, CSERF und ganz besonders im Bereich UI Redressing sowie Clickjacking. Und in der Vergangenheit habe ich in den Fächern IT-Sicherheit / Informationstechnik studiert, also eigentlich europaweit etwas, wo man sagen kann, das ist sehr IT-Security fokussiert. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen ein Buch rausgebracht, das man oben rechts sieht, das heißt Clickjacking und UI Redressing, also genau so, wie dieser Vortrag heißt. Und wer sagt, hey, das finde ich super, was der Markus macht, dann kann der eine oder andere mal reinschauen und sich das vielleicht ausleihen kaufen, wie auch immer. So, was mache ich noch? Ich bin Organisator vom Hackerpraktikum. Da laden wir in Bochum Speaker ein, die auch in diesem Vortrag da sind. Also Paul Stone, Kotovic und so weiter. Das ist umsonst, wer es sich mal anhören möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Einfach Hackerpraktikum Bochum und dann geht das schon. So, ansonsten habe ich bei der Pixelbox gearbeitet, sehr, sehr lange im Internet Service Providing oder IT Service Providing Bereich und IT Security gearbeitet. Und momentan gebe ich im Bereich Web Application Security vorwiegend Trainings und Penetration Tests, zum Beispiel bei der Deutschen Post. Und mich gibt es auch auf Twitter. So, also, wie sieht die Einleitung aus? Oder der Table of Contents so gesehen. Als erstes werden wir feststellen, okay, was ist Clickjacking, was ist UI Redressing, ist es vielleicht das gleiche oder auch nicht? Dann werden wir sehen, okay, es gibt Angriffe und es gibt Gegenmaßnahmen. Und wir werden auch sehen, es gibt Gegenmaßnahmen gegen Angriffe und Angriffe auf die Gegenmaßnahmen gegen Angriffe. Also im Prinzip ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen White und Black Hat. Und letztendlich wird sich herausstellen, dass vielleicht der eine doch gewinnen könnte, zumindest in Teilbereichen. Am Ende gibt es dann eine Zusammenfassung und einen Ausblick, wo wir sehen, wie UI Redressing respektive Clickjacking die Zukunft vielleicht verändern könnte oder bereits hat. So, als Einleitung finde ich Google ganz nett, denn Google ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann. Google hat gezeigt, dass sie im Jahr 2010 einen Gewinn von 8,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, im Jahr 2009 waren es 6,5 Milliarden. Und das ist natürlich für das ein oder andere Unternehmen interessant, um zu sagen, hey, da möchte ich auch mitwirken. Und wenn wir uns Webseiten anschauen, die gerade in den letzten Jahren aufgestiegen sind, dann finden wir ganz prominente Vertreter wie Google, okay, jetzt schon ein bisschen länger her, Facebook, hat ja jetzt vor kurzem einen glorreichen Börsenstart gehabt, und Twitter natürlich. Und alle Webseiten, die ich jetzt genannt habe, also Facebook, Twitter, Google, das sind alles Webseiten, die unter UI-Redressing bzw. Clickjacking-Angriffe leiden. Es ist auch so, dass Twitter oder Google Bug-Bounties zahlen, also ein Kopfgeld von etwa 1.337 Dollar, Facebook zahlt 500 Dollar, um Clickjacking-Angriffe oder die Meldung der Angriffe zu honorieren. Also die nehmen diese Problematik schon ernst. Es hat den gleichen Stellenwert wie Cross-Site-Scripting oder CSERF, also Cross-Site-Request-Forgery. Bevor es eigentlich losgeht und ich sage oder erkläre, was Clickjacking ist, eine Sache. Clickjacking ist eigentlich ein einzelner Angriff. Aber dann doch irgendwie nicht. Wir werden das später genau sehen. Und Clickjacking kann alleine benutzt werden, aber auch in Kombination mit anderen Angriffen. Und die Kombination führt dazu, dass bisherige Schutzmechanismen, zum Beispiel Tokens, also beispielsweise einzigartige Zeichenketten, die gegen Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe schützen, komplett wirkungslos werden. Das heißt, durch Clickjacking haben wir eine völlig neue Ära von Angriffen, die uns ganz, ganz viel als Angreifer erlauben. Und die Frage ist, hey Markus, wieso redest du eigentlich über Clickjacking? Denn Clickjacking, das habe ich mindestens schon 5-mal auf Heise und 3-mal auf Golem gelesen. Und ich kann sagen, alles, was Sie gelesen haben, oder was ihr gelesen habt, ist nur ein ganz grober Ansatz und nicht wirklich das wahre vom Ei. Oder das gelbe vom Ei. Und der Punkt ist nämlich, dass Clickjacking aus dem Jahr 2008 nicht das Clickjacking aus dem Jahr 2012 ist. Wieso, wird man sehen. Erstmal zu UI-Redressing, was unmittelbar mit Clickjacking verbunden ist. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftige, eine Definition entwickelt und auch mit Security-Experten aus den USA besprochen, die so ausschaut. Und zwar, UI-Redressing, hier steht's, ist eine Technik, welche die Veränderung des Verhaltens sowie optional auch des Aussehens einer Webseite beschreibt. Das heißt, irgendwie verändern wir das Verhalten und das Aussehen. Meistens das Verhalten und nicht das Aussehen. Also Richtung Phishing. Und wenn man sich UI-Bedressing anschaut, dann sieht man, aha, okay, UI-Bedressing ist eigentlich eine Angriffsmenge. Und in dieser Angriffsmenge finden wir, Achtung, Teilmengen von Angriffen wie Clickjacking und einzelne Angriffe wie Strokejacking, Text Injections, also Textinjizierungen über Drag-and-Drop-Operationen, klicken, ziehen und loslassen, Content Extraction, das heißt, wir können Inhalte extrahieren. Es wird ganz viele Beispiele geben. Alles, was hier fett markiert ist, wird gleich erklärt. Wir können im Browser wie Firefox oder dem Internet Explorer die Pop-up-Blocker umgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können dadurch sogar Opera zum Abstürzen bringen. Und wir können Scalable Vector Graphics nutzen, um Sachen aus dem Kontext zu ziehen, um Schadcode auszuführen. Das heißt, SVGs sind eigentlich Grafiken, aber irgendwie auch nicht. Wir werden sehen, wieso. Und ganz oben in dieser UI-Redressing-Menge, habe ich ja gesagt, ist die Teilmenge Clickjacking. Und Clickjacking ist etwas, wenn man sich jetzt nur diese Begrifflichkeit anschaut, das intuitiv seit dem Jahr 2002 bekannt ist. Und zwar hat der Jesse Rowderman im Mozilla Bugtracker reingeschrieben, hey guys, es ist doch möglich, dass man Elemente wie iFrames, also Fenster, die eine Webseite laden oder Rahmen, die eine Webseite laden, transparent machen kann. Und das führt ja dazu, dass ein Benutzer auf etwas klicken könnte, was er eigentlich nicht sieht. Und dann kam von dem Mozilla die Antwort, naja, also das ist eigentlich gewollt, es ist also eher ein Feature als ein Bug. Und 6 Jahre später war man schlauer, denn da haben Robert Hansen und Jeremiah Grossman, also die zwei Web-Security-Gurus aus den USA, gezeigt, dass man den Adobe Flash Player mit dieser Methode, also mit der Transparenz eines Elements angreifen konnte. Und zwar war es möglich, dass ein Angreifer ein Opfer dazu verführen konnte, den Adobe Flash Player umzukonfigurieren. Und diese Konfiguration hat dazu geführt, dass wir als Angreifer einen automatischen Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon des Opfers erhalten, ohne dass das Opfer es weiß. Dieses Problem hat sich übrigens bis vor wenigen Wochen hingezogen. Das heißt, es ist eigentlich immer noch präsent. Die Thematik von damals, also aus dem Jahr 2008, die nennt man heute Classic Clickjacking. Und das ist ein Teil von Clickjacking. Deswegen rede ich bei Clickjacking eigentlich von einer Teilmenge, in der der Angriff von damals dazugehört. Dann haben wir sowas wie Double Clickjacking, also mit 2 Mausklicks irgendwas entführen. Denn Clickjacking heißt ja nichts anderes als Click und Hijacking, also den Klick entführen. So, dann haben wir Like-Jacking und Share-Jacking, also Angriffe auf Facebook, aber ich gebe Facebook hier generell keinen Raum, daher erläutere ich das auch nicht. Dann Cursor-Jacking, wir haben File-Jacking und Cookie-Jacking, Event-Jacking, Class-Jacking, Tab-Jacking und Tab-Nabbing und so weiter. Also ganz viele Jackings. Und interessant ist, dass wir, ich habe es eingangs schon erwähnt, Kombinationen haben, also Kombinationen mit CSERF, mit XSS und CSS. So, jetzt wird der ein oder andere sich denken, also XSS ist ja Cross-Site-Scripting. CSERF ist ja Cross-Site-Request-Forgery. Und CSS, Cascading Style Sheets. Hä? Was macht denn Cascading Style Sheets da? Das ist doch kein Angriff. Und ich sage, in Opera kann man es nutzen, um Angriffe auszuführen. Wir werden sehen, wieso. Das sind die Angriffe, gehe ich aus zeitlichen Gründen nicht ein, aber wir werden sie sowieso im Einzelnen besprechen. Also, Classic Clickjacking. Wie kann man das machen? Wie kann man es am besten verstehen? Wie so oft im Leben, mit einem praktischen Beispiel. In unserem Fall sagen wir, nehmen wir mal an, wir nutzen Gmail oder den Google-Kalender. Oder wir sind einfach nur bei Google eingeloggt, damit unser Suchverlauf protokolliert wird. Und deswegen sehen wir oben rechts, wenn wir eingeloggt sind, diesen Sign-Out-Link hier. Und unser Ziel als Angreifer ist jetzt, dass ein Opfer auf Sign-Out klickt, ohne zu wissen, dass es darauf klickt. Ja, also so ähnlich wie damals beim Adobe Flash Player Angriff. Wie können wir das machen? Also prinzipiell reicht ein Cross-Site-Scripting-Vektor dafür aus. Oder eine einzige Seite, die vom Angreifer kontrolliert wird. Oft ist es aber so, dass der Angreifer drei Dateien verwendet. Daher nehme ich auch hier drei Dateien. Die erste Datei nenne ich inner.html, die hätte auch fuba.html heißen können, also das ist völlig ungebunden. Und die Datei besteht aus nichts anderem als aus einem iframe. Also nochmal, aus einem Fenster oder einem Rahmen, das eine Webseite einbetten kann. Sieht dann so aus. So, was ist in diesem iframe drin? Wir haben ein Source-Attribut, das sagt, bitte spezifiziere mir als Wert die URL google.com, okay, keine Magic dahinter. Dann sagen wir, wir haben das Width-Attribut mit 2000 Pixel, das Height-Attribut mit 2000 Pixel und aus kosmetischen Gründen noch Scrolling und Frame-Border. Bedeutet, dass wir eine Breite und eine Höhe von 2000 Pixel haben und dieses Element mit dieser Breite- und Höhenangabe die google.com-Seite lädt. Übrigens, wieso 2000 mal 2000 Pixel? Das liegt daran, dass Google eine Autofokus-Funktionalität hier drin hat. Das heißt, der Cursor blinkt automatisch, wenn wir Google besuchen. Ist dieses iframe zu klein, oder der iframe, wenn man es grammatikalisch korrekt sagen möchte, dann springt sozusagen dieser Cursor automatisch in die Mitte und das möchten wir nicht. Also wir möchten die google.com-Seite möglichst komplett in diesem iframe drin haben. Deswegen bietet sich auch 5000 mal 5000 Pixel an, aber 2000 mal 2000 sind ausreichend. So, die zweite Datei heißt clickjacking.html. Die besteht eigentlich auch nur aus zwei Tags oder, ja, sagen wir mal, ja, Elementen besser gesagt. Und das erste Tag ist das iframe-Tag. Okay, es wird hier noch geclosed. Und dann haben wir noch ein Style-Tag. Im iframe sagen wir, okay, der Identifier, also die ID, kriegt den Wert inner. Dann haben wir ein Source-Attribut mit dem Wert inner.html. Das heißt, wir haben ein iframe, das eine Seite lädt, die auch ein iframe hat. Wir erinnern uns. Ne? Hier haben wir das ja gemacht. Das ist nichts anderes als hier, dieses iframe. Jetzt sagen wir wieder aus kosmetischen Gründen, okay, Width, Height, Scrolling und Frame-Border. Beachten wir jetzt nicht so. Interessant wird es hier. Hier referenzieren wir nämlich mit inner auf den Wert, den wir im Identifier festgelegt haben. Und wir sagen, bitte weise folgende Eigenschaften zu. Also hier einmal Position, Left und Top. Das führt dazu, dass wir sagen, bitte schieb mir das anklickbare Element, also diesen Sign-Out-Link, ich gehe nochmal zurück, also das Teil hier, 1955 Pixel nach links und 14 Pixel nach oben. Also soll das anklickbare Element links oben sein. Wenn wir das haben, haben wir schon fast gewonnen. So, die dritte Seite, und das ist letztendlich die Seite, die wir als Opfer besuchen, und die vom Angreifer kontrolliert wird, sieht so aus. Da ist eine Headline, die soll suggerieren, hey, wenn du auf Go klickst, dann gelangst du zu dieser URI oder zu dieser URL. Und wenn wir das machen und den Mauscursor auf diesen Go-Button legen und noch gar nicht klicken, dann sehen wir bereits in der Statusleiste, also eigentlich klicken wir ja was anderes an. Und in dem Fall den Logout-Link von Google. Wie machen wir das? Wir nutzen erstmal den H1-Tag zum Kreieren der Headline, dann haben wir das Formular und den Go-Button. Und wir sehen auch, okay, das Formular hat ein Action-Attribut, das auf diese URL zeigt. Also im Prinzip genau das, was auch hier in der Headline steht. Soweit, so gut. Jetzt kommt das eigentliche Clickjacking. Und zwar, wir haben wieder ein iframe, also das dritte, und dort haben wir wieder ein Identifier mit dem Wert Clickjacking, der hier unten referenziert wird. Dann haben wir ein Source-Attribut mit dem Clickjacking.html-Wert. Das heißt, wir laden in diesem iframe eine Seite, die auch ein iframe lädt. Wir spielen also mit drei iframes, also nested frames. Aus kosmetischen Gründen wieder Width, Height, Scrolling und Frame-Border. So, was macht Clickjacking aus? Erstens das Spiel mit iframes und zweitens die CSS-Properties. Das bedeutet, wir sagen, dieses iframe, wird ja hier referenziert, kriegt diese Eigenschaften. Also wieder Position, Left, Top und, hier ist die Magic dahinter, Opacity. Das heißt, wir schieben dieses anklickbare Element, den Sign-Out-Link, so über die Seite, dass Sign-Out über den Go-Button liegt. Und das machen wir mit Left, also im Prinzip 7 Pixel nach rechts in dem Fall, und 81 Pixel nach unten. Und da muss man sich fragen, okay, wenn ich ein iFrame über diesen Go-Button schiebe, dann müsste ich jedoch eigentlich den Sign-Out-Link sehen. Sehe ich aber nicht. Wieso? Wegen Opacity. Denn Opacity sorgt dafür, dass wir eine 100%ige Transparenz haben. 0.5 wäre zum Beispiel 50% Sichtbarkeit und 1.0 100% Sichtbarkeit. Das heißt, wir können auf etwas klicken oder auf etwas klicken lassen, was der Benutzer gar nicht sieht. Das an sich ist ja schon mal awesome und ein Feature. Also, das ist der Verlauf, den schenken wir uns. Wir wissen also, okay, Klicks kann man prinzipiell entführen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich einen Mausklick habe, kann ich den Browser denn dazu verleiten oder dazu anweisen, selber weiter zu klicken, also eigene Klicks zu generieren? Die Antwort ist, ja, das geht. Als Beispiel können wir Class-Checking nehmen. Class-Checking sagt, das ist ein Angriff von Mario Heiderich und von mir, lasst uns doch prinzipiell eine JavaScript-Library wie jQuery oder Prototype verwenden. In dem Fall jQuery. Und wir sagen, jQuery erlaubt uns, Event-Handling zu vereinfachen. Das ist ja schon mal nett. Das heißt, wir sparen uns irgendwie Coding-Work. Und was wir sagen ist, nehmen wir mal an, wir haben diese 4 Zeilen HTML-Code und die sind digital signiert. Soll heißen, wir wollen die irgendwie gar nicht anpacken. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber wir wollen diesen Code an sich nicht verändern. Aber trotzdem die Klicks davon kontrollieren. Wie können wir das machen? Also, wie gesagt, hier jQuery einbinden, via Zeile 6 und Zeile 7. Und dann diesen Code verwenden, den wir beispielsweise über Cross-Site-Scripting in eine Seite injecten. Wir sagen nämlich, wenn es ein Spawn-Tag gibt, was hier steht, und dieser Spawn-Tag hat ein Class-Attribut mit dem Wert foo, gucken wir uns das an, Spawn mit dem Class-Attribut mit dem Wert foo, aha, okay, und ein Klick darauf erfolgt, dann gebe ein Alert-Fenster, also ein Warnhinweis aus, der den Wert foo enthält. Und dann suche nach einem A-Tag, also einem Link, das ein Class-Attribut enthält, mit dem Wert bar. Und das haben wir hier. Und wie wir sehen, führt dieser Link zur Adresse oder zur URL vom Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit, also da, wo ich arbeite. Okay, wenn so ein Klick erfolgt, dann wird er in Zeile 6 abgefangen. Und es erscheint ein Alert-Fenster mit dem Wert bar und wir werden durch Location weitergeleitet. Kompliziert. Deswegen gibt es eine Demo. Hoffe ich doch. So, sehr gut. Also, wir klicken auf Some Text. Wir sehen, okay, foo, und wir haben das bar. Das heißt, wir haben auf den Link geklickt. Wir bestätigen mit Enter und sehen, wir werden tatsächlich zu example.org, beziehungsweise example.org leitet ja hier auf diese Authority weiter, weitergeleitet. Gehen wir zurück. Wenn wir hier draufklicken, müssten wir ein Alert bar sehen. Tut's auch. Wir klicken auf OK und gelangen zur Homepage vom Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit. Jetzt wird man sich fragen, okay, ich habe doch gerade eigentlich in JavaScript gesagt, Location soll example.org sein. Ja, das ist schon richtig, aber die Priorität ist vom Browser hier höher und deswegen gilt bei Links, dass die schwerwiegender sind als JavaScript-Definition in diesem Fall hier. So, ist ja schon mal nicht schlecht, dass wir den Browser selber klicken lassen können. So. Na. Okay. Kommen wir zu Opera. Wer benutzt Opera, wenn ich fragen darf? Finger hoch. Okay, großer Fehler. Also, es ist ja so, in CSS können wir sagen, dass wir Attributselektoren verwenden können. Das soll heißen, nehmen wir mal an, wir haben einen Link und dieser Link hat im href-Attribut den Wert example.org. Dann sucht sozusagen der Browser anhand des CSS-Codes das Dokument durch und sagt, okay, hier ist ein Link zu example.org, bitte printe mir das in fett, also in bold, so wie es hier definiert ist. Spart uns jede Menge unsinnigen HTML-Code. Oprah hat sich dann Folgendes gedacht. Nun, Attributselektoren sind ja eigentlich eine super Sache. Und wir wollen uns auch im Bereich XML bewegen, also in der Extensible Markup Language. Und eine Regel vom W3C oder eine Recommendation besser gesagt, sagt Folgendes aus. XML-Dokumente kann man als Mensch lesen, als Mensch, sollte man aber eigentlich nicht. Ist nicht so wirklich dafür gedacht. Als Computer ja, als Mensch nicht wirklich. Naja, Oprah hat sich gedacht, das müssen wir ändern. Wir bringen Bilder und Links in XML-Dokumenten unter. Ja. Und was daraus passieren kann, sehen wir jetzt. Und zwar können wir sagen, nehmen wir mal an, wir haben ein Paragraph, also ein P-Tag. Und in diesem Paragraph ist, macht zwar wieder keinen Sinn, aber manche machen es, der komplette Body, also im Prinzip die komplette Webseite eingebettet. Und was wir als Angreifer machen, ist, dass wir sagen, wenn dieser Paragraph ein Attribut hat, das foo heißt und den Wert bar besitzt, das haben wir jetzt beliebig zur Demonstration gewählt, dann soll Oprah diese geschweiften Klammern parsen. Und Oprah macht das auch und sieht, ah, okay, hier ist meines own, meines link, meines source und mit dem Wert current. Current bedeutet, okay, springe zu meines own, meines link, also erstelle mir einen Link im XML-Dokument. Und, was haben wir da? JavaScript Alert 1. Soll heißen, wir können über CSS-Code, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, JavaScript-Code ausführen. In Oprah. Als Feature. Oprah hat dann nach gut 2 Jahren eingesehen, so ganz gut ist das dann doch nicht und wir werden in der Security-Szene dafür gedisst. Also fügen wir mal einige Sicherheitsmechanismen ein. Und diese heißen, es dürfen nur A-Tags für Attributselektoren verwendet werden und dieses JavaScript-Prefix ist verboten. Geht allerdings trotzdem mit Data-UIs, wer sich dafür interessiert. Gut, wir wissen, wir können den Browser klicken lassen und wir können mindestens einen Klick davon entführen. Jetzt ist die Frage, können wir auch Tastatureingaben oder Tastaturanschläge entführen? Und ja, das geht. Und zwar mit der Hilfe von JavaScript. Und zwar hat der Michał Zalewski, das ist ein, ich glaube, der kommt aus Krakau oder aus Warschau, arbeitet jetzt bei Google, Folgendes herausgefunden oder bewiesen sozusagen. Nehmen wir mal an, wir haben ein Capture zur Verifizierung eines Menschen. Und in diesem Capture steht das Wort Opportunity drin. Dann tippt der Benutzer in dieses Formularfeld die Buchstaben O-P-P-O-R-T-U-N-I-T-Y ein. Klar. So. Was versteckt sich dahinter? Nun, die Buchstaben für das Wort Porn. Das soll heißen, wenn ich als Benutzer dieses Capture hier, was eigentlich kein Capture ist, in dieses Textfeld eintippe, suche ich gleichzeitig in Google nach Porn. Das mag bei Porn lustig sein, aber stellen wir uns mal vor, wo wir auf der Arbeit rumsurfen, so ein Capture sehen, da was eingeben und eigentlich in Google im Hintergrund nach Kinderpornografie suchen. Ich glaube, das wäre für den einen oder anderen nicht wirklich vorteilhaft. Also, man muss vorsichtig sein, was man eintippt und auch wo man es eintippt. Das sehen wir uns erstmal in einer Demo an. Na. Die Auflösung ist hier so klein, dass der Browser direkt streikt. Okay. Drag and Drop heißt das Ganze. Wo haben wir es? Da. Also. Nehmen wir mal an, wir haben hier so eine Headline. Und wir sagen, wir möchten diese Headline in dieses Formularfeld droppen. Dann müssten wir eigentlich das Drop-Me da reinziehen. Was passiert ist aber, dass wir malicious Code als Text reinziehen. Was bedeutet das? So, das bedeutet Folgendes. Wieder zurück zum Code, zu den Slides. Gehen wir ein kleines Stück zurück. Bewusst. In einem Browser ist es ja so, dass wir die Same Origin Policy haben, die uns als Benutzer einen gewissen Schutzmechanismus bietet. Soll heißen, der Browser checkt, okay, darf zum Beispiel ein Script wie ein JavaScript auf eine andere Seite zugreifen, die einen anderen Port hat, die ein anderes Protokoll hat, eine andere Domäne. Und Das ist ja super, denn die Same Origin Policy sorgt in dem Moment dafür, dass wir als Benutzer davor gefeilt sind, dass ein Angreifer unsere Cookies von deutschebank.de klauen kann. Dann ist die Frage, kann man das irgendwie umgehen? Und ja, man kann es umgehen, und zwar mit Drag and Drop. Wir haben gesehen, ich habe gerade etwas gedragt und gedroppt, und zwar diese Headline in das Formularfeld. Und das Formularfeld war in einem iframe, das sich auf einer anderen Webseite befindet. Das heißt, wir können Inhalte von einer Domäne in eine andere Domäne ziehen. Also ein Bypass der Same Origin Policy, wenn man so möchte. Zusätzlich, und das ist ja noch viel cooler, habe ich nicht diesen Drop Me, wie es hier steht, als Headline gedroppt, sondern einen Text, den ich definiert habe als Angreifer. Also malicious code, wie man hier bei der MIME-Type auch sieht. Wie können wir das machen? Indem wir HTML5 verwenden. Und zwar das Draggable-Attribut mit dem Wert true und den Event-Handler onDragStart. Ergo, wir können mit der Hilfe von HTML5 die Same-Origin-Policy bypassen und somit Inhalte von einer Domäne in eine andere Domäne ziehen. Was ja schon mal komplett cool ist. Wie kann man das in der Praxis ausnutzen? Das wird hier beantwortet. Und zwar gibt es, das hat jeder von euch schon mal gesehen, denke ich, im Browser die Möglichkeit, den Source Code einer Webseite anzuzeigen. Das sieht dann so aus, wie es hier dargestellt ist. Also Rechtsklick, Quellcode anzeigen beispielsweise. Der Punkt ist jetzt folgender. Ich kann, wenn ich in einem Browser oder in der Adressleiste view-source, also so wie es hier geschrieben ist, eingebe, in Firefox und in Google Chrome den Source Code anzeigen lassen, ohne diesen Rechtsklick zu tätigen oder ohne über die Menüleiste zu kommen. Und da hat Firefox sich gedacht, Mensch, das finden wir so super, wir lassen das auch für iframes zu. Das heißt, wir können in dem iframe view-source benutzen. Und somit den Quellcode einer Webseite, den wir als Opfer erreichen oder als Benutzer erreichen, anzeigen lassen. Wir wissen, wir können Inhalte von einer Domäne in eine andere Domäne droppen. Das soll heißen, wir können den Source Code komplett entführen. Also auch Tokens, die etwa gegen CSERF schützen. Spinnt man diese Überlegung weiter, dann heißt das, wir können Webseiten oder Webseiten Source Code stehlen, die wir aus dem Internet erreichen können und auch aus dem Intranet. Das heißt, Intranet-Files, beispielsweise aus einer Wiki, sind nicht sicher. Und zwar genau dann nicht, wenn der Angreifer die URL kennt. Okay. Cursor-Jacking, das zeigen wir direkt in der Demo. So. Also, ich habe hier mehrere Links und ich sage, wenn ich auf To klicke, kommt ein Alertfenster mit dem Wert To. Klicke ich auf One, ein Alertfenster mit dem Wert One und so weiter. For mit For, Free mit Free. Ich klicke auf To, surprise, surprise, ich klicke auf One. Okay, ich klicke auf One und nichts passiert. Ich klicke auf For und dann klicke ich eigentlich auf Free. Nun, dieser Angriff wurde bei Wahlautomaten durchgeführt. Ja, also nehmen wir mal an, hier haben wir die SPD oder die CDU. Dann kann man schon mal für die falsche Partei wählen. So. Nun, wie sieht der Angriff eigentlich aus? Er sieht so aus. Ja, klicken wir mal runter. Hier, Scrolling. Ja, so. Also, wie wir sehen, ist der Mauszeiger nichts anderes als ein Bild. Und in dem Fall sagen wir, wie wir es hier sehen, klicke, wie es immer ist, mit der linken oberen Ecke des Mauszeigers oder mit diesem Bildes. Und oben in dem Beispiel war das Bild einfach nur transparent mit einem sichtbaren Mauszeiger. Hier ist das Bild rot mit einem sichtbaren Mauszeiger. Also klicke ich auf To, sieht man, dass die linke obere Ecke bei One ist und ich klicke tatsächlich auf One. So, ist auch ein CSS-Feature. Wenn ich auf For klicke, dann natürlich auf Free. Und wenn ich auf One klicke, kann nichts passieren, denn da ist kein Link. Schon mal nicht schlecht. Das Ganze stammt von Eddie Body, das ist ein Franzosen, der das im Jahr 2010 einfach mal in die französische Wikipedia reingestellt hat und keinem was gesagt hat. Ja, und irgendwann kam ich da drauf, wo ich mir dachte, Mensch, Cursor kann man ja entführen und Hijacking ist ja auch Entführung oder so, Cursor-Jacking. Und hey, das gibt's schon. Da ist es. Und das Ganze geht mit einer einzigen Zeile CSS-Code. Und zwar sagen wir, definiere mir den Default-Cursor anhand dieses PNGs. Ganz easy. SVGs. Eines meiner Lieblingsgebiete und wer sich dafür interessiert, einfach mal Mario Heiderich und SVGs eintippen in Google. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, gerade im Bereich Opera. Nun, man kann in Firefox Folgendes machen, in Firefox, dem besten Browser ever, sagen manche. Nun, wir können sagen, dass wir anhand von SVGs iframes maskieren können. Und in diesem Fall maskieren wir ein iframe, das die Suchmaschine von der Uni Bochum lädt. Und wir sagen, bitte stelle mir diesen Bereich frei und diesen, also Rechtecke und Circles oder eine Ellipse ist es in dem Fall eigentlich. So, ich zeige es mal in der Praxis. SVG. Ja, so. Wir sehen, okay, hier ist die Suchmaschine und ich scroll jetzt einfach mal und wir sehen, okay, es ist tatsächlich ein iframe. Ja. Soll heißen, wir können andere Sachen aus dem Kontext ziehen, indem wir beispielsweise den gleichen Hintergrund verwenden. Also hier ist der Hintergrund grau und die Maske ist auch grau. Das ist sehr interessant, denn ein Kunde hat mir mal gesagt, Mensch Markus, also iframes sind doch eigentlich eckig. Also mache ich den Button einfach rund. Damit kann man es dann umgehen. Gucken wir uns mal das ganze Teil in Chrome an. Chrome macht das nicht, wie man sieht. Das heißt, Firefox bietet uns als Angreifer durch dieses Feature eine Angriffsmöglichkeit. Ja, okay. Gucken wir uns wieder die Folien an. Also wir haben schon gesehen, Opera ist nicht so cool, Firefox auch nicht. Irgendwie fehlt da noch Chrome, aber da gibt es am Ende was super Tolles. Also was kann ein Angreifer tun? Also ich könnte hier noch eine Stunde weitermachen. Wie gesagt, mehr steht im Buch drin. Also ich kann Cookies stehlen mit Cookie-Jacking. Das heißt, ich kann alle Internet Explorer-Versionen angreifen, die seit dem Juli 2011 nicht gepatcht sind. Ich kann wirklich Cookies stehlen, das ist kein Scherz. Der Rosario Valotta aus der Schweiz, oder der hat es in der Schweiz vorgetragen, ich glaube, das ist ein Italiener, hat gezeigt, dass man 150 Cookies entführen konnte und alle 150 Cookies dazu gebraucht wurden, um Facebook-Accounts zu hijacken. Ja, das heißt, wenn man diese Technik verwendet auf alten IEs, ist der Facebook-Account auch nicht mehr sicher. Wir können Dateien eines Ordners vom Opfer entführen. Das werde ich am Ende zeigen. Heißt Filejacking. Super awesome Google Chrome Feature. Das wissen die, werden sie niemals fixen, haben sie mir gesagt. Aber es soll drin bleiben. Dann Quellcode von Dateien aus dem Internet und Intranet einsehen. Also ich erinnere an Drag and Drop und Content Extraction. Das wird benutzt. Das ist nicht irgendwie hierhergezogen. Es wird benutzt. Statusnachrichten im Namen des Opfers schreiben. Es gab einen ganz, ganz berühmten Twitter-Wurm, der Clickjacking und CSurf kombiniert hat. Dann kann man Elemente aus dem Kontext ziehen und missbräuchlich einsetzen. Also SVG-Maskings, haben wir besprochen. Und, das werde ich in Moskau zeigen, wir können die Kontrolle über mobile Anwendungen erlangen und diese fernsteuern. Das geht in Android. Und als kleiner Hinweis vielleicht, in Android ist nichts mehr sicher, denn Clickjacking geht auch in Android, aber ohne Browser. Ja, also mehr davon in 2-3 Wochen, wer sich dafür interessiert. Also man kann noch ganz, ganz viel mehr machen. Wer einiges austesten möchte, kann ein Tool benutzen, das Paul Stone entwickelt hat. Wie gesagt, ist demnächst bei uns im Hacker-Praktikum. Und das nennt sich das Clickjacking-Tool. Einfach mal googeln, dann findet man es. Okay, wir haben gesehen, es gibt jede Menge Angriffe. Gibt es denn auch Gegenmaßnahmen? Ja, gibt es. Und diese Gegenmaßnahme heißt in der Regel, die zentrale Gegenmaßnahme, Framebusting. Aber man muss sagen, Framebusting schützt eigentlich nur gegen Classic Clickjacking, also dem Angriff aus dem Jahr 2008. Und Framebusting hat verschiedene Szenarien oder verschiedene Schutzmechanismen. Und der erste Schutzmechanismus ist ein JavaScript-basierender Schutzmechanismus. Der besteht aus nichts anderem als aus in der Regel 3 Zeilen JavaScript-Code. Und da sagen wir, wenn ich als Seite geframed werde, also wenn Top-Location ungleich Self-Location ist, dann zerschlage den Frame. Das heißt, Wenn ich attackers.org bin und ich möchte example.org frame oder sagen wir mal paypal.org und paypal.org hat so ein iframe, dann passiert Folgendes. Ich versuche als Angreiferseite dieses iframe zu laden. PayPal führt diesen Framebuster mit sich, der Browser sieht das, zerschlägt den Frame und wir sind nicht mehr auf attackers.org, sondern paypal.org oder example.org, wie wir es vorher gesagt haben. Ja, das heißt, wir werden von der Webseite, die wir gerade besucht haben, auf die Opferseite weitergeleitet. Es gibt verschiedene Varianten, die benutzt werden. Das hat Reitstedt, das sind, glaube ich, einer davon ist, glaube ich, bei Stanford in der Uni gezeigt. Und zwar, wie wir sehen, wird top ungleich self benutzt. Top ungleich self wird im Browser übrigens intern wie top.location ungleich self.location verarbeitet. Das heißt, es ist nichts anderes als das hier. Dann haben wir top.location ungleich location und so weiter. Man achte auf das Location. Da gibt es gleich einen Angriff zu. Also, okay, ganz viele Locations. Und hier sind eigentlich nur noch Locations bei der Counteraction. Also, wenn du geframed wirst, zerschlage den Frame. Die zweite Gegenmaßnahme kommt aus dem Hause Microsoft. Die machen ja extrem viel gegen Clickjacking. Und die haben im Jahr 2008 gesagt, naja, also dass ein Frame benutzt wird, das ist eigentlich sowieso ein bisschen eklig. Und deswegen möchten wir dieses Framing verhindern oder zumindest einem Administrator der Webseite die Option geben, das zu verhindern, dass die Webseite in einem Frame geladen wird. Und das geht mit dem X-Frame Options Header. Und dieser Header kann eigentlich drei Werte haben, laut Microsoft. Aber die Browserhersteller wie Firefox, also Mozilla besser gesagt, oder Opera, sagen, na nee, zwei, das ist eigentlich das, was wir nutzen. Und daher wird heutzutage entweder der Wert Deny oder der Wert Same Origin eingesetzt. Deny bedeutet, eine Webseite darf generell nicht in einem Frame geladen werden. Und Same Origin bedeutet, eine Webseite darf in dem Frame geladen werden, wenn sie von der gleichen URL, von der gleichen Domäne kommt. Also paypal.org darf eine Seite von paypal.org laden, wenn Same Origin als Wert verwendet wird. Der Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, dass es aus dem Jahr 2008 ist, also dementsprechend neu. Und wie wir sehen, unterstützen das nicht alle Browser. Also wer den IE7 verwendet, ist schutzlos. Beim IE8, da geht es schon. Der 9er, 10er und 11er, wenn er denn bald kommen sollte, unterstützen das natürlich auch. Also, Opera seit der 10.5er, Safari seit der 4.0 und so weiter. Interessant ist, dass NoScript, also eine Erweiterung, die in Firefox Security schafft, in Anführungsstrichen, das nativ implementiert hat. Ja? Und Firefox das dann später übernommen hat von NoScript. Ist aber auch so eine Geschichte, muss eine Extension eigentlich sowas machen und sollte das nicht lieber der Browser machen? Ja, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Man kann übrigens auch die Content Security Policy benutzen, noch. Im aktuellen Draft ist es schon weg. Und zwar heißt es in der CSP, wenn wir Frame Anchors als Direktive verwenden, dann können wir eine Kette von Webseiten spezifizieren, die mich framen darf. Ist ganz nett, allerdings aufwendig. Deswegen sagen eigentlich alle, ich nutze X-Frame Options, wenn ich denn einen HTTP-Header nutze. Ich habe NoScript angesprochen. NoScript ist eine Erweiterung für Firefox und wahrscheinlich der beste Schutzmechanismus, um sich clientseitig abzusichern. Und NoScript sagt in dem Fall, naja gut, wenn ich so ein SVG-Masking habe, dann nehme ich die Maskierung weg und zeige die Seite, wo du hinklickst, im Klartext an. Und in dem Fall sieht man den Search-Button. Okay, nicht schlecht. Wir haben gesehen, es gibt Angriffe, es gibt Gegenmaßnahmen und es gibt auch Angriffe auf Gegenmaßnahmen. Auf die gehen wir ein. Und diese Angriffe, die gibt es auf den JavaScript-basierenden Framebuster. Also nicht auf den Header oder sowas, sondern auf den JavaScript-basierenden. Generell gibt es erstmal ein paar Überlegungen. Und zwar nehmen wir mal an, das ist nicht so, aber nehmen wir es mal an, die Deutsche Bahn hat so einen Framebuster drin, wenn wir die besuchen, also www.deutschebahn.de. Aber mobil.deutschebahn.de hat es nicht. Das heißt, wenn die Mobile-Webseite das gleiche Feature bietet, dann nehme ich doch die Mobile-Webseite, ja, und greife jetzt das Opfer damit an. Das geht. Es gab in der Vergangenheit auch einige Angriffe darauf. Dann, wenn wir Firefox verwenden, können wir zwei Frames ineinander schachteln und somit die JavaScript-Deaktivierung aushebeln. Ja, das ist wirklich so. Also Vorsicht vor Firefox ohne NoScript. dann ist es in Firefox auch so, dass es sogenannte On, also es gibt es eigentlich in jedem Browser, aber in Firefox ganz speziell, ein On-Before-Unload-Ereignis oder Event-Händler gibt. Das sagt, wenn ich eine Seite verlasse, dann erscheint so eine Meldung wie, wollen Sie die Seite wirklich verlassen? Und dann sagt man ja oder nein oder abbrechen. Bei Firefox können wir das so umbiegen, dass wir diesen Eventhändler ausführen, aber das Fenster nicht anzeigen lassen. Dementsprechend kann die Frame-Zerschlagung auch nicht stattfinden. Wir können Cross-Site-Scripting-Filter benutzen, die eigentlich als Schutzmechanismus da sind, aber für uns als Angreifer das Beste überhaupt darstellen. Wir werden gleich einiges dazu sehen. Wir können JavaScript-Code deaktivieren, dazu gleich mehr, ist etwas verwirrend. Wir können das Location-Object angreifen. Ich habe es gerade noch mal angedeutet, in den Framebustern ist das drin. Und wir können die Herkunftsprüfung verwenden, um Seiten anzugreifen. Das heißt, es gibt Webseiten, die tatsächlich denken, Framebuster sind super. Und ich möchte einige Ausnahmen machen. Weil ich zum Beispiel sage, die Google-Bildersuche ist für meinen Online-Shop so wichtig, dass ich darauf auf keinen Fall verzichten möchte. Deswegen sagen die, okay, Google darf mich framen. Naja gut, ich darf als Angreifer Google framen. Und damit habe ich auch dann entsprechend das Opfer überlistet. So ist das. Cross-Site-Scripting-Filter. Also, nehmen wir mal an, wir haben diesen Framebuster im Internet Explorer. Der stammt übrigens von damals aus alten PayPal-Zeiten. Und wir sagen als Angreifer, bitte lade in einem iframe die Seite example.org. Und was wir noch sagen ist, wir denken uns irgendein Parameter aus. Und in dem Fall ist halt Parameter ABC. Wir könnten den auch FUBA nennen, however. Und dann sagen wir Folgendes. Wir nehmen die erste Zeile vom Framebusting-Code. Das sehen wir hier. Ja. Und dann das if aus der zweiten Zeile. Das reicht schon. Das if sehen wir da. Nun, wenn wir dieses iframe laden, interpretiert das der Internet Explorer, sieht, oh, da wird Code reflektiert, also Code, der hier drin steht, also auf der Seite erscheint, also wird es sich wahrscheinlich um einen Angriff handeln. Und deswegen blocken wir die JavaScript-Ausführung. Zack, geht der Framebuster nicht mehr. Geht übrigens auch in Google Chrome. JavaScript deaktivieren. Es gibt sogenannte beschränkte Frames. Und zwar hat der Internet Explorer oder die Microsoft-Leute besser gesagt, sich schon früh über diese Thematik den einen oder anderen Gedanken verloren. Und die haben Folgendes spezifiziert, und zwar ein Security-Attribut, wie man es hier sieht, also Security gleich Restricted. Das sorgt dafür, dass innerhalb eines Frames eine Restricted Site Security Zone, also eine neue Zone, vorhanden ist. Und diese Zone sagt, es darf kein JavaScript-Code ausgeführt werden, kein ActiveX und andere bösartige Skripte. Somit haben wir als Angreifer im IE die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Security als Attribut vorhanden ist, dann wird dieser Framebuster geblockt. Das gleiche können wir übrigens auch mit HTML5 erreichen, indem wir das Sandbox-Attribut verwenden. Also mit einem Feature aus HTML5 können wir Schutzmechanismen verhindern. Das Location-Objekt, ich habe es eingangs erwähnt, ist ja eigentlich in jedem Framebuster drin. Entweder im Countermeasure oder direkt in der ersten Zeile, je nachdem. Im IE, da ist er wieder, kann man ab der Version 7, und wahrscheinlich wird es übrigens niemals gefixt werden, habe ich gehört, Folgendes sagen. Wir definieren Location, also das Objekt Location, als Variable. Und die Variable nennen wir Dummy. Nun, der Internet Explorer interpretiert das, will den Framebuster von example.org ausführen, sieht aber, also eigentlich ist die Location irgendwie kaputt, weil es der Dummy ist. Und deswegen gibt es eine Security Violation und dementsprechend geht der Framebuster nicht mehr. So einfach kann es gehen. Nun, dann haben sich ein paar Jungs, zwei davon sind von Aspect Security aus den USA, gesagt, also irgendwie müssen wir das sicher machen, auch wenn wir Kompromisse eingehen. Und der Kompromiss ist folgendermaßen. Wir benutzen CSS, um eingangs zu sagen, dass der komplette Body, also der ganze sichtbare Bereich einer Webseite, unsichtbar ist, also ausgeblendet wird mit Display Known. Und dann sagen wir, dass JavaScript unbedingt erforderlich ist, um diese Ausblendung mit Display Known zu entfernen. Und zwar sagen wir, wenn wir nicht geframed werden, also das aus der Zeile 3, dann entferne mir dieses Kind, dieses Element, dieses da,
Und dann ist die Seite sichtbar.
Werden wir geframed? Dann zerschlage den Frame. Also, als Angreifer haben wir überhaupt keine Möglichkeit, ein Opfer, ja, einen Angriff aufzuzwingen. Er fordert allerdings, dass ein Opfer auch JavaScript-Code verwendet. Nun, das Click-Checking Detection System, was auch von einigen Jungs aus Stanford entwickelt wurde, hat dann so ein bisschen Klarheit darüber geschaffen, das war im Frühjahr 2011, wie viele iFrames denn auf den Top 10.000 Webseiten verwendet werden. Und die haben dann ein bisschen rumgescrollt und gesehen, ach okay, 1 Million Webseiten haben wir gefunden und 31,7% nutzen iFrames. Erschreckend. Dann 3,3% nutzen tatsächlich noch Frames. Und transparente iFrames 0,16%. Dann haben sie die Angriffsmöglichkeiten analysiert, soweit sie das konnten und gesehen. Also es gab im Prinzip nur 2 wirkliche Angriffe. Also von den Top 10.000 Webseiten haben tatsächlich einige versucht, einen Clickjacking-Angriff auszuführen. Bewusst oder unbewusst. Ergo, bei 1.557 Elementen und 2 davon sind als Angriff detektiert worden, heißt es, dass wir transparente Elemente haben, aber nicht Rückschlüsse darauf ziehen können, ob es tatsächlich ein Clickjacking-Angriff ist. Das ist schon mal mies. Ich habe mir gedacht, okay, X-Frame Options seit dem Jahr 2008 sind ja schon eigentlich 4 Jahre vergangen, oder ja, fast 4. Gucken wir uns das doch mal an. Und ich habe gesehen, bei den Top 100.000 Webseiten, und davon habe ich immer die allererste Seite oder die Weiterleitung davon angeschaut, benutzen nur 3 im Februar 2011, aktuell sind es ein bisschen mehr, nur 3 Webseiten davon, die wir sind X-Frame Options Header. 9 Webseiten von den Top 1000, also im Prinzip drittelt sich das so runter, wie man an den Prozenten sieht, 33 von den Top 10.000 und 143 von den Top 100.000. Also am Ende wird es richtig dürftig. Und die meisten sagen, ich will lieber so einen Kompromiss mit Same Origin und nicht unbedingt Deny. Ja. Zusammenfassung und dann gleich noch die ein oder andere Demo. Also, UI-Dressing sollte definitiv ernst genommen werden. Für mich persönlich und für viele Security-Leute aus der Web-Application-Security-Szene einer der Top 10 Angriffe im Bereich Websicherheit. Es gibt Gegenmaßnahmen, es gibt Angriffe auf Gegenmaßnahmen und es gibt Gegenmaßnahmen gegen Angriffe auf Gegenmaßnahmen. Dafür reicht allerdings die Zeit hier nicht. Steht im Buch. So viel zur Werbung. Dann, es gibt Framebuster, die wir nutzen können, aber die nutzen ja JavaScript. Das heißt, wenn wir sagen, JavaScript, das ist eigentlich böse, deaktiviere ich, ist das der falsche Ansatz. Wir haben X-Frame Options als HTTP-Header und wir haben NoScript und das ist wahrscheinlich für die meisten die beste Lösung. Es schützt gegen einige Click-Checking-Angriffe, kann ich so sagen, aber nicht gegen alle. Die Angriffe, die man ja verbieten kann, sind die aus dem Bereich Classic-Click-Checking. Und es wird definitiv neue Angriffe geben. Und wie ich immer so auf anderen Konferenzen sage, und wenn nicht, dann sorgen wir dafür. So. Also, gucken wir uns mal ein paar Angriffe an. So, wer Google Chrome verwendet, wird vielleicht Augen machen. So, aber erstmal Firefox. Denn die Demo ist so super. Die spare ich mir fürs Ende auf. Okay. Also, gucken wir uns doch mal das hier unten an. Ich mache es ein bisschen größer. Sofern es. So. Also. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. VeriSign Trusted. Komodo Hackerproof. Ganz gefährlich. Und GeoTrust. Also, dass Komodo nicht sicher ist, das wissen wir eigentlich spätestens, seitdem die gehackt wurden. Aber der Punkt ist folgender. Alle Webseiten, und das war die allererste Webseite, die ich genommen habe, haben diese Trust-Logos und alle können in einem Frame geladen werden. Das heißt, ich frage mich eins, wie sicher sind solche Trust-Logos? Meiner Ansicht nach gar nicht. So. Dann. Das Social Engineering-Beispiel, das ist aus einem Angriff von Facebook. Na, wo haben wir den Mauszeiger? Hier.
Der sieht so aus.
Ja. So. Also, wie wir sehen, brauchen wir Klicks. Und wie können wir Klicks bei Männern generieren? Natürlich durch Frauen, meistens zumindest. Und wir sehen, okay, click the button, baby. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute tatsächlich da drauf klicken.
So. Dann, wir haben ja gesehen, man kann bei Classic Clickjacking iframes verwenden. Aber wir können auch iframe-lose Angriffe machen. Und zwar mit der Hilfe von Diffs. Na, haben wir ja keine Internetverbindung? Doch. Ja, leider nein. Okay. Ist aber jetzt nicht so wild. Geben wir uns noch eine Sache zum Abschluss. Und zwar die Google Chrome Demo. Wer nutzt Chrome? Hands up. Boah, ich hätte mehr erwartet. Firefox? Oh oh. Okay. Sehr gut. Aber mit NoScript zukünftig, bitte. Also. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir sind auf einer Seite und die sagt, hey, bitte, du kannst bei uns Informationen über CSERF, Clickjacking, SQL Injections und so weiter abrufen. Und wir sagen, okay, ich interessiere mich über Clickjacking, ich möchte CSERF-Infos haben, ich heiße so, ich nutze Firefox oder Opera ist noch besser und ich bestätige dieses Agreement und ich klicke auf Download to. So, da kommt sowas. Und als normaler Benutzer sage ich ja eigentlich, ja, okay, ich habe jetzt den Ordner mNiemets gewählt, also von meinem Homefolder, ich klicke jetzt einfach auf OK, da wird das dann gespeichert. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann lade ich nicht die Dateien runter, sondern ich lade alle Dateien, die ich im NiemetsFolder habe, hoch, inklusive Subfolder. Ja, das liegt daran, dass man in Chrome nicht zwischen einem Download und einem Upload unterscheiden kann. Ist ein Feature. Ja? Also wir klicken mal lieber nicht auf OK. Das heißt, eigentlich, und das ist das Lustige daran, ist jeder Browser gegen Clickjacking angreifbar und Firefox ist auf keinen Fall besser als der IE, aber am schlimmsten ist Opera. Und das ist so das Schlusswort. Danke. Fragen vielleicht?
Hallo. Ich hätte zwei Fragen. Als erstes, in dem gesamten Vortrag hat man häufig Links gesehen und mir fehlte irgendwie die Adressleiste, wo man die URL mitsieht. Das, ich weiß nicht, ob das absichtlich ausgeblendet wurde, aber als Hauptfrage sieht man einen drüberliegenden transparenten iframe. Würde man dort die URL sehen von dem iframe oder die URL, die da drunter liegt?
Ja, du siehst ja in der... Du siehst ja in der Statusleiste immer die URL von dem Element, das du gerade anvisierst oder das Selectest so gesehen. Und hier sieht man es ganz schön. Wenn wir auf diesen Go-Button gehen, dann liegt dieser Mauscursor ja eigentlich auf dem Sign-Out-Link. Und daher
Richtig.
Sehen wir auch das in der Statusleiste. Das heißt, die Statusleiste hilft uns, Angriffe als Benutzer zu sehen. Aber, ich sage es ganz bewusst, es gibt Methoden, das zu umgehen.
Okay. Und als zweite Frage, also ich benutze jetzt Ewigkeiten Firefox mit NoScript und ich sehe das bisher als beste Alternative für solche Sachen.
Absolut.
Gibt es da eine bessere Kombination, würdest du sagen, bei den ganzen, ich sag mal, kleineren visuellen Hacks? Oder?
Nein, also ich selbst benutze Chrome, weil es im Gegensatz zu Firefox tatsächlich aus der Hinsicht her besser ist. Aber wenn man NoScript benutzt, ist NoScript tatsächlich mit Firefox die beste Kombination, in der Tat. Allerdings muss ich ganz klar sagen, der Giorgio Maroni, so heißt der Typ, glaube ich, fummelt da manchmal in den Extensions so rum, dass beispielsweise Adblock-Erweiterungen umgangen werden, dass seine eigene Seite Werbung einblendet und das ist eigentlich etwas, was mir nicht so gefällt und daher bin ich bei Chrome. Ja. Noch irgendwelche Fragen?
Jo, Ich habe eine Frage, und zwar, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit JavaScript Screenshots anzufertigen. Es gibt so ein HTML to Canvas, also es wird auch bei Google Plus, wird das quasi in der Feedback-Funktion wird das von Google eingesetzt. Habt ihr da auch mal geschaut, ob man da irgendwie lustige Sachen mit iFrames machen kann?
Nee, haben wir nicht. Aber das ist nur ein reiner Google Chrome Support wahrscheinlich, oder?
Nee, ist Cross-Browser. Also IE, glaube ich, gibt es auch noch irgendeinen Workaround.
Ah, okay, ist mir unbekannt.
Also über die Canvas-Funktion geht das alles irgendwie. Ich habe es noch nicht genau im Code angeschaut.
Ja. Ob du jetzt direkt einen Screenshot machen kannst, da wäre ich jetzt nicht davon überzeugt. Aber ob der jetzt 100% so ist, wie das der User sieht, meine ich. Ja. Aber ich werde es mir mal angucken. Noch die eine oder andere Frage. Jo. Dann nochmals danke.
Okay. Danken wir uns bei Markus Niemritz für den Vortrag.